bin ich gerade noch im Technik? Okay.
Ja, prima. Ihr habt ja schon gehört, ihr seid ja schon erfahren hier mit den Sattgottesdiensten und das ist, geht immer um Texte aus dem Markus-Evangelium. Hat nichts mit mir zu tun, heißt auch Markus. Und wir lesen zuerst mal den Text. Der ist diesmal ein bisschen länger. Es muss nicht heißen, dass die Predigt auch sehr lang wird, aber die Gefahr ist schon da.
Ich lese euch den Text mal vor und dann wird es weitergeschaltet.
Aus Markus 7, 1 bis 23. Einige der Pharisäer und Gesetzeslehrer aus Jerusalem kamen gemeinsam zu Jesus. Sie hatten gesehen, dass seine Jünger mit unreinen, das heißt mit ungewaschenen Händen aßen. Denn die Pharisäer und alle Juden essen nichts, wenn sie sich nicht vorher in der vorgeschriebenen Weise die Hände gewaschen haben. So halten sie sich an die Überlieferungen der Alten. Auch wenn sie vom Markt kommen, essen sie nichts, ohne sich vorher einer Reinigung zu unterziehen. So befolgen sie noch eine Reihe anderer überlieferter Vorschriften über das Reinigen von Bechern, Krügen, Kupfergefäßen und Sitzpolstern. Die Pharisäer und die Gesetzeslehrer fragten ihn also, warum richten meine Jünger sich nicht nach den Vorschriften, die uns von den Vorfahren überliefert sind, und essen mit ungewaschenen Händen? Ihr Heuchler, auf euch trifft genau zu, was Jesaja geweissagt hat. Gab Jesus zur Antwort. So steht es nämlich geschrieben. Dieses Volk ehrt mich mit den Lippen, aber sein Herz ist weit von mir weg. Ihr Dienst an mir ist ohne Wert. Denn ihre Lehren haben sich Menschen erdacht. Ja, ihr gebt Gottes Gebot auf und haltet dafür die Vorschriften, die sich Menschen ausgedacht haben. Dann fügte Jesus hinzu, sehr geschickt setzt ihr Gottes Gebot außer Kraft und haltet dafür eure eigenen Vorschriften ein. Mose hat zum Beispiel gesagt, ehre deinen Vater und deine Mutter. Und wer Vater oder Mutter verflucht, wird mit dem Tod bestraft. Ihr aber lehrt, dass man zu seinem Vater oder zu seiner Mutter sagen kann, was du von mir bekommen müsstest, habe ich als Korban, als Opfer für Gott bestimmt. Auf diese Weise lasst ihr ihn nichts mehr für seine Eltern tun und setzt so Gottes Wort durch eure eigenen Vorschriften außer Kraft. Das ist nur ein Beispiel für viele. Dann rief Jesus die Menge wieder zu sich und sagte, hört mir alle zu und versteht, was ich euch sage. Nichts, was von außen in den Menschen hineinkommt, kann ihn von Gott unrein machen, vor Gott unrein machen. Unrein macht ihn nur, was aus ihm selbst kommt. Als er sich von der Menge zurückgezogen hatte und ins Haus gegangen war, fragten ihn seine Jünger, wie er das gemeint habe. Habt ihr das auch nicht begriffen? Erwidert Jesus. Versteht ihr nicht, dass alles, was von außen in den Menschen hineinkommt, ihn nicht unrein machen kann? Denn es kommt ja nicht in sein Herz, sondern geht in den Magen und wird im Abort wieder ausgeschieden. Damit erklärt Jesus alle Speisen für rein. Dann fuhr er fort. Was aus dem Menschen herauskommt, das macht ihn unrein. Denn von innen aus dem Herzen des Menschen kommen die bösen Gedanken. Und mit ihnen alle Arten von sexueller Unmoral, Diebstahl, Mord, Ehebruch, Habgier und Bosheit. Dazu Betrug, Ausschweifung, Neid, Verleumdung, Überheblichkeit und Unvernunft. All dieses Böse kommt von innen heraus und macht den Menschen vor Gott unrein. Genau, und das... Das ist unser Text für heute Abend.
Ja.
Ich gehe mal gleich in die Übersicht für heute Abend, für euch.
Und zwar, ich mag es ganz gern, wenn etwas gegliedert ist. Von daher habe ich das mal so euch, das hier sind die Gliederungspunkte von unserem Text, Markus 7, 1 bis 23. Die Hüter sind die Überschrift, die Worte, das Wort und das Innere. Dadurch, dass der Text noch etwas offen lässt, was ich meine, das müssen wir noch dazu erwähnen, habe ich noch einen Anhang dazu gemacht. Das steht nicht in dem Text, ist auch relativ kurz, denke ich, aber da möchte ich noch mal was sagen in Bezug auf die Reinigung, weil dieser Text geht viel um Reinigung. Die Pharisäer werfen das auf, sie erkennen etwas Unreines. Und was im Sinne Jesu die richtige Reinigung ist, dann kommt man noch sein Wort, sein Blut und dein Fest. Genau. Ich möchte zum Einstieg euch nochmal eine Frage stellen, euch mitnehmen. Und zwar die letzte Geschichte, die die gehört haben, die letzten Sonntag da waren, da ging es um Jesus und der Sturmstillung und die Jünger Jesu, die auf dem Boot waren. Und die endet mit einem Teilsatz. Und den möchte ich euch gerne vorlesen. Ihre Herzen waren verschlossen, heißt es da. Ihre Herzen waren verschlossen. Wenn man die Geschichte an sich so anschaut, dann denkt man fast, eine harte Beschreibung von dessen, was sie dort erlebt hatten. Die hatten ja einen Sturm erlebt und Jesus hat ein Wunder getan, hat sie gerettet. Und am Ende steht noch, ihre Herzen waren verschlossen. Das ist ein wirklich guter Übergang auf das, was wir jetzt betrachten werden. Es kommt tatsächlich auf unser Herz drauf an. Und das ist der Punkt, diese Geschichte, den Jesus rausgreift. Und dann gehe ich auch schon in unserem ersten Bereich hinein. Die Hüter der Reinheit, das waren die Pharisäer. Sie kamen von Jerusalem und Jerusalem war die Hochburg ihrer Partei. Man nannte sie sogar auch eine Sekte, also waren auch nicht nur beliebt, aber sie hatten Macht. Man möchte sagen, auch eine gewisse geistliche Macht halt, weil man muss sich vorstellen, zur damaligen Zeit war ganz Israel im gewissen Sinne gottesfürchtig, weil man las in den Schulen, die man Synagogen nannte, man las dort das Alte Testament. Jeder Jude wuchs damit auf, mit dem Bewusstsein von Berichten wie Schöpfungsbericht und so weiter. Und von daher hatten die Pharisäer eigentlich auch ein großes Volk, eine große Bühne von den Juden, die dort waren, und sie konnten damit rechnen, die wissen was. Das ist in unserer heutigen Gesellschaft nicht der Fall. Also ihr seid eine gewisse Ausnahme, die zusammenkommen, um sich mit der Bibel zu beschäftigen, um was zu hören. Das ist eine gewisse Ausnahme, weil die meisten Memmier sind mit was anderem heute beschäftigt. Das wisst ihr auch. Und ich möchte ein bisschen was zu ihnen sagen, zu den Pharisäern. Man hat sie eigentlich auch die Sittenpolizei auch genannt. Und man merkt das auch in dieser Geschichte gleich am Anfang. Ihnen fällt etwas auf, sie sehen etwas und reagieren mit einem gewissen Hintergrund. Sie hatten in ihrem Hintergrund Regeln, die irgendwie einzuhalten waren und Gebote und Gänge. Und dann waren es die Jünger, die in ihr Netz gingen, indem sie sahen, die haben ihre Hände nicht gewaschen, und das große Problem ist, sie essen dabei. Und das ist nicht gestattet. Das ist nicht in Ordnung. Und sie waren eigentlich diejenigen, die dafür die nötige Ordnung sorgten. Ich möchte es so sagen, vielleicht noch zur Einordnung. Viele von uns denken da vielleicht auch, das ist ja auch eine Notwendigkeit. Wir könnten ja auch irgendwie uns irgendwie hygienisch verunreinigen oder krank werden, wenn wir nicht sauber sind.
Das war nicht der erste Schwerpunkt der Pharisäer. Sie haben das rituell gedacht. Sie dachten da in erster Linie, wenn wir das einhalten, dann halten wir die Gebote Gottes ein und dann als Schlussfolgerung gefallen wir Gott. Das war ihr größter Schwerpunkt. Dass nebenher auch weniger Leute krank wurden, weil sie sich ordentlich reingehalten hatten, das war dann eher ein
Nebenprodukt halt irgendwo von ihrer Vorstellung.
Jetzt könnten wir ganz leicht in diese Mühle hineinrutschen, dass sie sagen, ah, Pharisäer, gut, okay, die sind vielleicht ausgestorben, die gibt's ja nicht mehr. Aber ich möchte euch eine Geschichte erzählen, die ich vielleicht auch für euch nicht ganz greifbar, aber für mich war sie gut greifbar. Die betrifft mich selber. Und zwar, wie man auf Grundlage von Äußerem auch handelt.
Und vielleicht auch von Einordnung. Oder wie wir vorne schon gehört haben, erleben, man kann einen besser einordnen, wenn er einen gewissen Beruf gemacht hat und so weiter.
Ich erzähle euch zum Beispiel ein Erlebnis. Ich war vor der Corona-Zeit, war ich im Gefängnis, habe da geholfen, dass Leute auch irgendwie zum Glauben finden, zum Glauben kommen. Die haben da so eine Gruppe gehabt und dann ist sie auch in Corona-Zeit ist sie gestorben und dann wurde ich wieder angefragt, dorthin zu gehen. Dann habe ich das gemacht und dann hat die Gefängnisleitung, hat uns das zugeordnet, zu wem wir gehen. Und das war dann, ich hatte vorher schon gewisse Erfahrungen damit gekriegt, das waren dann der Stock Nord 4. Und sie haben keine anderen zugelassen, als wie nur den Stock Nord 4. Und die gekommen sind, waren alles Sexualtäter. Also alles Leute, wo wir im Moment auch sagen, weiß ich nicht, kann ich nichts mit anfangen, oder will ich nicht in die Nähe kommen, oder so irgendwas in der Richtung. Und für mich war es innerlich dann schon eine große Hilfe zu sehen, ich will nicht mitmachen mit Einordnen und sonst was, ich will den Menschen sehen. Zudem kamen sie eigentlich auch zu uns, das ist alles auch freiwillig, die kamen dann her und wir konnten mit ihnen über den Glauben reden. Das war mir wichtig, das war vordergründig wichtig. Und dann merkte ich schon mal, oh Markus, hast du einen Filter drin? Was möchtest du am liebsten haben? Wie möchtest du umgehen? Und die Pharisäer hatten einen ganz großen Filter drin. Und wir haben auch Filter drin. Wir entscheiden auch oftmals, mit wem wir es zu tun haben. Manchmal entscheiden wir sogar, wem wir sozusagen, mit dem wir vielleicht auch etwas weiter sagen von Gott oder von Jesus. Das ist falsch. Das ist irgendwie, das ist nicht in Ordnung. Jesus macht den Unterschied nicht und das werden wir nachher noch ziemlich intensiv kennenlernen aus dieser Sache. Da wollte ich mal ein Beispiel aus meinem Leben bringen, wo man sagt, Leben, okay, Pharisäismus ist nicht unbedingt ausgestorben. Das ist ja Menschlichkeit. Das ist eine menschliche Sache, halt eben einzuordnen und Leute ja dann auch versuchen abzuurteilen mit Regeln und Geboten und Gesetzen. Eine Sache in Bezug auf die Überlieferung, dass wir da noch ein bisschen was näher verstehen, wenn das Argument, was die Pharisäer verwendet hatten, zu sagen, okay, diese Regeln müssen eingehalten werden, dann haben sie gesagt, das ist Überlieferung. Und im Prinzip ist es so, dass die Gebote schon Jahrhunderte vorher, bevor Jesus dann so öffentlich war, gab es die 10 Gebote zum Beispiel schon Jahrhunderte vorher. Und Menschen haben sich darüber Gedanken gemacht und wollten das dann auch einhalten, weil sie haben das wirklich als Gottes Wort angesehen, wirklich geachtet als Gottes Wort. Das war für sie wichtig und entscheidend. Und jetzt entwickelt sich daraus eine Beurteilung. Leute haben das kommentiert und erzählt, andere haben das festgehalten, aufgeschrieben. Und aus diesen klaren, einfachen Geboten und Sätze, die ich nachher noch kurz anzeigen werde, entstanden über die Jahre viele kleine Regeln und Gebote. viele kleine Sachen, wo man die Aufmerksamkeit stark darauf hat, dass ich das Richtige tue. Das hat mir jemand ausgerechnet oder das ist irgendwie auch nicht ganz unbekannt. Natürlich, dass es über 600 solche Regeln gab und wir haben ein paar vorgelesen von diesen Reinigungsregeln. Das ist natürlich ein großes Ding, wenn man weiß, was der Ursprung war. Ist es auch eigentlich eine Zielverfehlung? Man schießt am Ziel vorbei. Man weiß fast nicht mehr, woher diese vielen Regeln, diese Reinigungsritualen und das alles kam. Und Jesus geht drauf ein. Jesus geht darauf ein in Markus 7. Vielleicht gebe ich euch nochmal in. Ich habe den Text nämlich auch. Er sagt nämlich, ihr Heuchler, auf euch trifft genau zu, was Jesaja geweissagt hat im Alten Testament. Und er sagt, dass sie von den Lippen her ein Bekenntnis haben, aber vom Herzen her nicht bei Gott sind. Da fängt er an und es ist sehr direkt, was er sagt. Also wir wagen uns nicht, so direkt zu reden. Wir werden nachher noch ein bisschen schauen, woher Jesus selber kommt, dass er auch so reden darf und so offen das anspricht. Er sagt einfach, ihr seid Schauspieler. Er warnt regelrecht dem Volk vor die Pharisäer. Also er macht das wie eine Bühne. Die Pharisäer stehen da, das Volk steht da, die Jünger stehen da und sagt offen, ihr seid Heuchler. Das passt nicht. Und damit hinein, er sagt auch, es entstehen Täuschungen, wenn ihr so redet, also Menschenwort redet und gleichstellt mit Gottes Wort, dann entsteht wie eine Vermischung, eine Täuschung. Ein gutes Bild für mich ist da, wenn wir zum Beispiel in Bergkristallwasser haben, super rein, super klar, alles toll. Und dass jeder von uns würde sagen, ja, das trinke ich. Weil es sieht schon wunderbar aus. Wenn ich aber käme und würde aus meiner Hosentasche so ein kleines Reagenzgläschen nehmen und bevor du das nimmst, tröpfle ich 2 Tropfen von dem Reagenzgläschen dort hinein. Das wird keiner von euch mehr trinken. Zuerst wollt ihr wissen, was hat mir da reingeschüttet? Das ist eine Verfälschung. Und so passiert es dort, dass das Original, das Wort Gottes durch Menschenwort verfälscht wird. Das passiert natürlich immer auch unter Menschen. Das passiert sogar in Predigten und überall passiert das. Aber wenn es in diesem großen organisierten Rahmen der Pharisäer geschieht, dann ist es auch eine richtige Katastrophe. Und Jesus sagt, das geht nicht. Das kann man sich nicht leisten. Das darf nicht sein. Entsprechend hart geht er mit ihm vor und das ist nämlich das Original, also jetzt nicht das, was ich aufgeschrieben habe hier. Das sind mal die 10 Gebote in Kurzfassung. Man kann sie nachlesen im 2. Mose 20, 1 bis 17. Und Jesus geht da teilweise drauf ein. Er sagt nämlich, das eine hier, er gibt Gottes Gebot auf und haltet dafür die Vorschriften. Das geht praktisch unter. Gottes Gebot geht unter. Das eigentliche geht unter. Und dann nimmt er ein Beispiel heraus und sagt, nehmt mir mal die Sache Ehre Vater und Mutter. Alle von uns wären alle Vater und Mutter. Und wir sollen sie ehren und ja, ihnen das gebührend rüberreichen, was sie uns vielleicht auch gegeben haben. Und das erwartet Gott in den Geboten. Ehre Vater und Mutter. Und dieses mysteriöse Wort Korban, was wir da gelesen haben, ist eigentlich so etwas wie ein Ausgleich für dieses Gebot. Weil Korban bedeutet, du gibst eine Spende, du gibst etwas Geld in den Tempel für Gott. Und die Pharisäer damals, die haben das so ausgelegt, wenn du das tust, das kannst du auch auslegen dafür, dass was du deinen Eltern schuldig gewesen wärst.
Ja, und dann bist du aus dem Schneider, dann hast du es geschafft.
dann musst du später, wenn deine Eltern bedürftig sind, dich nicht mehr einbringen. Da jetzt speziell im finanziellen Bereich. Jesus hat das sehr angegangen, hat gesagt, das geht nicht, das ist Verfälschung. Ihr macht einen großen Fehler. Und so, wie haben wir manchmal Schwierigkeiten mit Geboten? Ich möchte euch mal einen Tipp geben, wie man diese auch sehen kann. Weil ich mache es gerade auch, wenn ich unter Leuten bin, jetzt zum Beispiel auch im Gefängnis, habe ich schon manchmal gesagt, wenn man das gelesen hat, gesagt halt irgendwo, wie stark verteidigst du dein eigenes Hab und Gut? Und das ist klar, wir alle verteidigen das. Und es steht da drin, du sollst nicht stehlen. Oder sagen wir mal, du hast einen Partner, Freund, Freundin, sogar schon verheiratet. Es kommt jemand anderes und hat die Freiheit, da hier hineinzuwaden und sagen, nee, ich hätte lieber, was würde ich machen? Ja, du würdest sagen, ey, halt mal, ich bin dran. Ich habe hier erst zuerst gezogen. Das ist mein Recht. Und so schützt du zum Beispiel auch gegen Ehebruch, schützt er. Nicht lügen, man soll dich begehren. Alles das fordern wir von dem anderen, von unserem Nachbar, von jedem, fordern wir diese Dinge ein. Und wenn sie nicht kommen, selbst der größte Straftäter steht dann auf und sagt, Unrecht, Unrecht geschieht über mir. Merkt ihr, dass alles ist gut? Auch in dieser kleinen Fassung, wie es jetzt hier aussieht, das ist alles im Prinzip gut. Ihr erkennt durch diese Gebote hindurch Eigenschaften Gottes. Ihr erkennt, wie Gott ist. Und wir leben davon. Wir leben von dieser Ordnung. Wir brauchen das und bejahen das. Und so sagt einfach Gott, okay, das, was du ja selber willst, was man dir tut, tust doch auch. Mach's doch. So würde sich das auflösen alles. Aber wir wissen, so leicht löst sich nicht auf. Wir überschreiten dann doch diese Gebote. Und es kommt irgendwo her, irgendwo ist ein Problem, irgendwo hängen wir drin, dass das, was wir sogar so, wenn wir drüber nachdenken, für gut halten, nachher auch noch reißen und es kaputt machen. Und das ist das große Problem. Also die Pharisäer sie wurden wirklich überführt von Jesus, nicht nur in dieser einen Sache mit diesem Korban-Gesetz, sondern auch mit der Sabbatfrage und verschiedene Sachen, die findet ihr, wenn ihr das Evangelium, was wir hier in Abschnitten lesen und wenn ihr es mal ganz liest, dann seht ihr da einen dauerhaften Konflikt und Jesus wollte kein Land Gottes hergeben für sie. Er kämpfte für die Wahrheit. Der nächste Abschnitt ist mir fast zu lang, euch auch, wenn ich den ausführlich auslegen würde. Aber ich glaube, man kann durchgehen und am Ende etwas erkennen, was für uns alle sehr hilfreich sein kann und sein soll. Jesus war ja ein Meister von Kurzgeschichten und Bildern. Und er nahm manchmal die Dinge, die ihm gegeben wurden, und machte ein Bild daraus, dass man nochmal irgendwie verstehen muss. Er nahm zum Beispiel das Herz oder diese Unreinheit, an äußerlicher Unreinheit und sagte dann, das Problem liegt innerlich, ihr habt ein inneres Problem. Und jetzt müssen wir aufpassen, das sagt er nicht mehr nur gezielt zu den Pharisäern. Da nahm er die Pharisäer, das Volk und die Jünger mit hinein und sprach mit ihnen. Und ich kenne diesen Vers schon lange, den er zum Schluss dann sagt, und das ist, wie wenn du, sagen wir mal, du hättest richtig eine böse Krankheit, richtig was Böses hätte sich erwischt, aber du warst schon bei verschiedenen Helfern und hast gesagt, halt irgendwo, ja, wer hilft mir, hast noch keine Hilfe gefunden. Und dann kommst du zu einem Arzt, der das erkennt, was du hast und beim Namen nennt. So geht Jesus jetzt an die Menschen heran. Ich möchte es euch gerne nochmal vorlesen. Das sind seine Worte. Was aus dem Menschen herauskommt, das macht ihn unrein. Denn von innen aus dem Herzen des Menschen kommen die bösen Gedanken. Und mit ihnen alle Arten von sexueller Unmoral, Diebstahl, Mord, Ehebruch, Habgier und Bosheit. Dazu Betrug, Ausschweifung, Neid, Verleumdung, Überheblichkeit und Unvernunft. Alle dieses Böse kommt von innen heraus und macht den Menschen vor Gott unrein. Das ist wirklich, ja, ich frage mich, welche Autorität steht hier vor uns und kann uns sagen, wer wir sind, was in uns abgeht, was da passiert. Es schockiert mich selber und jeder muss da irgendwie für sich mit fertig werden. Dass Jesus hier so direkt zu uns spricht. Er spricht ja hier nicht wie von dem Herzen wie ein Kardiologe, der sagt, er lebt eine rechte, linke Herzklappe oder sowas. Und auch mit von jemandem, der nur die Ebene von außen nach innen mit Röntgenstrahlen bestrahlt. Er geht nochmal tiefer. Das Äußere, okay, körperliche Statur. Nee, Kardiologe sagt, kann man das Herz doch schön anschauen. Und Jesus sagt, jetzt will ich wissen, was drinnen ist. Im Willen, in deiner Gesinnung, in dem, wie du lebst, deine Gedanken, deine Motivation, dein wirkliches Ich. Und er sagt, es ist nicht gut. Er sagt, es ist nicht gut. Du kannst es zwar mit Regeln, und es ist wie so ein Tiger im Käfig, du kannst zwar mit Regeln irgendwie versuchen, das Ding nicht frei laufen zu lassen, und das hilft tatsächlich auch, miteinander zu leben, aber Jesus sagt, das Herz ist nicht gut. Damit endet eigentlich die Geschichte. Mit dieser klaren Diagnose. Der Mensch ist von innen her, innen unrein. Jesus ist der Sohn Gottes. Das kommt auch sehr schön in dem vielen raus. In einer Sache möchte, damit ihr das versteht, was das bedeutet, der Sohn Gottes zu sein. Und was die Pharisäer sehr aufgebracht hat, wirklich sehr aufgebracht hat. Er hat nämlich mal gesagt, ihr Lieblingsgebot war auch das Sabbatgebot. Das Einhalten des in den 10 Geboten stehenden Sabbatgebot, also den 7. Tag, auch wirklich auch dann achten. Und es ist auch ein ernstes Gebot im Alten Testament, also so ernst, dass die Juden auch Angst hatten, es nicht einzuhalten. Es war nämlich die Todesstrafe drauf, wurde teilweise auch umgesetzt. Und jetzt sagt er diesen Pharisäern, die schon viele Gebote dazu gemacht haben, damit sie das wirklich einhalten kann, dann sagt er, er ist der Herr des Sabbats. Die Pharisäer kannten aber das Alte Testament sehr gut. Sie wussten, ja, Mose, der die Sabbatgebote bekommen hat für das Volk, hat es von Gott bekommen. Wenn Jesus sagt, er ist der Herr des Sabbats, steht die Autorität Gottes vor ihnen. Könnt ihr es nachvollziehen? Die Autorität Gottes. Nicht hier so eine Pappnase wie ich, der predigt über den Text, sondern die Autorität Gottes. Jesus in Autorität steht dort und sagt den Menschen mit dem Hintergrund auch, ihr seid innerlich unrein. Das könnt ihr mit Regeln nicht in den Griff bekommen. Vielleicht kommt das Tier dann nicht so schnell raus, was in euch lebt. Oder die Falschheit oder sowas. Man kann das ein bisschen besser steuern. Aber es ändert nichts. Das Herz ist unrein. Ich wüsste doch nicht, ich bin der Oberbelesenste, der alles weiß. Ich wüsste nicht, dass ich schon mal so hart an Menschen herangegangen wird, wie Jesus es hier auch so macht. Er macht sich damit ja keine Freunde. Er macht sich ja entweder Leute, die sich abwenden von ihnen, oder ich sag's mal so, wenn sie mit dieser Wahrheit irgendwie leben, dann sind sie frustriert und sagen so, ich kann mir nur den Motto, ich kann ja alles wegen machen, wie kriege ich dann mein Herz sauber? Wie klappt das dann? Und darauf möchte ich
zum Ende auf euch noch was sagen. Die Pharisäer wollten, dass alle rein sind.
Jesus wollte auch, dass alle rein werden. Jesus sagte nicht die Diagnose und hatte keinen Behandlungsweg dazu.
Die Reinigung Jesu geschieht
eigentlich in zwei Schritten. Durch sein Wort und dann noch durch sein Blut.
Und ich habe zwei Bibelstellen dazu. Die Reinigung durch sein Wort. Das steht im Johannesevangelium.
Ihr seid schon rein, ihr seid es aufgrund des Wortes, das ich euch verkündet habe. So redet Jesus mit den Jüngern. Und ich sage euch eins, so darf ich auch mit euch reden, wirklich.
Ihr kriegt über diese Sonntagsabend-Botschaften eine Form der Reinheit, weil ihr erfahrt wirklich Wahrheit, ihr beschäftigt euch mit Jesus.
Ihr lasst es ran, ihr habt gesagt, den Abend gönne ich mir, da komme ich rein und hör mal halt mal den und den an und sing die Lieder mit und alles. Das ist wie ein Vorwaschgang. Das ist auch sehr notwendig, weil es gibt genügend andere, die sagen, anderes ist wichtig. Du musst es so machen, du musst es hier machen, du musst das jenes machen. Aber heute wurde der Sohn Gottes zitiert. Ihr könnt es selber nachlesen. Nehmt mal eure Bibel oder eure App her und schaut mal hinein, lest mal so ein Evangelium. Beschäftigt euch mit Jesus, macht das bitte. Dass ihr nicht denkt halt, ja, das wurde mir nur so gesagt. Beschäftigt euch mit ihm selber. Und dann macht er solche Aussagen. Ihr seid schon rein, ihr seid es aufgrund des Wortes, das ich euch verkündet habe. Jesus ist die Wahrheit. Wir hatten es auch ganz am Anfang mal eingeleuchtet. Der Weg, die Wahrheit und das Leben. Nicht eine Wahrheit, nicht ein Weg. Sondern der Sohn Gottes ist nicht aufgeteilt mit Menschenwort. Das geht nicht. Das ist nicht akzeptabel. Aber das reicht trotzdem noch nicht aus. Information ist auf dieser Ebene wichtig, weil auch viel Information unterwegs ist. Wir müssen das hören, wir müssen das verstehen, wir müssen das an uns ranlassen. Unser Herz wird angefangen zu reinigen, wenn wir die Wahrheit kennenlernen. Das ist schon wirklich, wirklich, wirklich groß. Aber die Menge scheidet sich trotzdem nochmal von dem, die zuhören und die dann auch noch einen zweiten Schritt weitergehen. Weil ich lese euch eine Bibelstelle vor.
Jetzt geht's um die Reinigung durch sein Blut. Ihn hat Gott zum Sühneopfer für unsere Schuld gemacht. Durch sein Blut ist die Sühne geschehen und durch den Glauben kommt sie uns zugute. Das steht im Römerbrief. Sühneort, Sühneopfer,
das ist, was Jesus am Kreuz getan hat. Er hing am Kreuz und du kannst es wirklich so vorstellen, er hing, weil du ein verdorbenes Herz hast, dort am Kreuz, weil er auf den Vater sah und wusste, er ist rein und die Menschen, er wird nichts Unreines aufnehmen. Also, wenn es eine Brücke geben muss, dann muss das mit der Sühne, dann muss das mit der Sünde geklärt werden. Und dann hat Gott, das könnt ihr euch auch mal tiefer mit beschäftigen, hat Gott gesagt, schon von Anfang an bei der Schöpfung hat er gesagt, okay, wenn etwas ungeklärt ist, dann muss es sterben.
Ja, aber wie viele Kreuze müssen aufgerichtet werden für uns Menschen, wenn wir den gerechten Tod sterben müssten? Wir alle würden dranhängen. Das wollte Gott nicht, das wollte nicht.
Suchte nach einer Lösung und hab seinen Sohn dafür gegeben, der ein perfektes Opfer war auf Golgatha. Und deswegen heißt es, durch sein Blut, wir waschen uns nicht wirklich mit Blut und reinigen uns. Das ist ein himmlisches Bild für das, dass ich das annehme, dass Jesus für mich gestorben ist. Wenn du das tust, gibt es eine Reinigung.
Die Reinigung ist himmlisch. Es kann sein, dass du denkst, da spüre ich nichts, das weiß ich nicht.
Dann berufst du dich einfach auf Jesus. Dann berufst du dich auf Gott, auf sein Wort. Und deswegen heißt es auch, und durch den Glauben kommt sie uns zugute. dann vertraust du drauf. Gott, du hast es gesagt. Jesus, du hast es gesagt. Jesus, du hast es getan. Das nehme ich in Anspruch. Ich höre auf dich und ich nehme in Anspruch, dass du für mich gestorben bist. Und dann ist perfekte Reinigung. Perfekt vor Gott. Und ich weiß, dass es nicht, es ist einerseits so simpel, weil wir können nichts dazu tun und andererseits doch so ein bisschen himmlisch nach dem Motto, ist das Gottes Weg für uns? Ja. Einen anderen gibt's nicht. Das war auch meine Geschichte, damit schließe ich ab. Meine Geschichte war die, dass ich einiges wusste schon von der Bibel. Also jetzt eben habt ihr mich gefragt, 17 Jahre, wie alt warst du vor 17 Jahren? Jetzt sage ich mal, wie alt war ich vor 40 Jahren? Da war ich vielleicht so 17. Also vielleicht Schnitt euren Alters. Und ich war auch in einer Gruppe, so wie ihr, etwas kleiner. Und wir hatten ein Wochenende geplant. Unser Jugendleiter war aktiv und hat uns ein schönes Wochenende bereitet. Und ich war, glaube ich, ein erstes Mal so als Jugendlicher auf so einer Veranstaltung und so. Hatte aber christliche Prägung. Also vom Elternhaus her. Und dann hat man dort auch Regeln auf sich, ihr kennt es auch von der Schule her, von Schulausflug oder sonst was gibt es Regeln, immer zu dritt und was weiß ich, kein Handy und sonst was. Da gab es auch ein paar Regeln. Und mit ein paar Jungs, die haben wir halt überschritten, die Regeln. Hat nicht wer der wehgetan, hat ja Spaß gemacht. Und dann, nach zwei, drei Tagen war es dem Jugendleiter zu bunt und dann gab es ein Flurgespräch zwischen Tür und Angel. Und er stellte sich Nase an Nase mir gegenüber und hat gesagt, Markus, ich glaube, du bist kein Christ. Einfach so irgendwie. Ich könnte sagen, fast mein Freund gesagt, der hat ja prophetisch geredet hier. Und tatsächlich, das hat mich tief getroffen. Tatsächlich, das hat mich hinterfragt, wirklich. Weil Wissen war schon vorhanden, Wort war schon vorhanden. Das war mir vieles gegeben. Aber ob ich es angenommen hatte, ob es klar war. Und gut, viel mehr konnte er nicht mehr sagen. Ich bin dann weg für mich gegangen und wir hatten dann ein kleines Zimmer gehabt mit Stockbetten. Da waren wir so untergebracht, war zum Glück sonst niemand da. Und da habe ich gedacht, heute ist der gute Tag. Heute ist der Tag, an dem ich mein Leben mit Gott kläre. Und das habe ich dann auch getan. Mir ist dann ein Vers doch irgendwie, den möchte ich euch nicht vorenthalten. Der ist wert, drüber nachzudenken. Wirklich hat schon vielen geholfen, zu Jesus zu finden und auch an ihn zu glauben. So viele ihn aber aufnahmen, denen gab er das Recht, Kinder Gottes zu werden. Und das bedeutet, Christ zu werden, Kinder Gottes zu werden, denen, die an seinen Namen glauben. Das war der Tag meiner Bekehrung. Das hing mit Blut zusammen. Das hing mit Annahme zusammen. Okay, Herr, jetzt kläre ich die Geschichte sauber. Die viele Informationen packe ich jetzt in mein Leben hinein und ich glaube dir, ich vertraue dir.